Herzlichen Dank für diesen ersten Teil dieses Gottesdienstes, Erntedank. Vor einigen Tagen, zu einer ungewöhnlichen Zeit am Morgen, ein Telefonanruf bei mir zu Hause. Und immer wenn am Morgen so ungewöhnlich das Telefon schrillt, denke ich, wer ist vielleicht gestorben? Oder ist ein schlimmer Unfall passiert? Das ist immer so das Bangen bei einem Pastor. Ungewöhnlich am Morgen ein Telefonanruf. Ich nehme ab. Lederman. Jetzt sitzt er. Lederman hat Zwetschge für dich. Und schon bald stand ich da beim Walter hier drüben in seinem Garten und habe die Bäume bestaunt, die so schwer waren von Zwetschgen, dass sie, wie wir es gehört haben, gestützt werden mussten mit Stangen. Und er hat mir gesagt, der Walter, schau mal, Äste sind sogar abgebrochen vom Gewicht der Früchte. Andererseits, wir haben es gehört und mitgefühlt, der diesjährige Erntedank ist gerade für die Landwirte in diesem Jahr auch eine gewisse Herausforderung. Und auch viele von uns, die nicht in der Landwirtschaft tätig sind, wir haben es versucht. Ganz können wir das ja nicht, wenn man nicht selber Landwirt ist, aber wir haben versucht mitzuleiden, uns hineinzufühlen in das Leid der großen Trockenheit in diesem Sommer, das ja vor allem auch zu großen Ausfällen geführt hat beim Futter für die Tiere, Gras, Mais. Wir haben gehört, dass Bauern ja ihre Viehbestände reduzieren mussten, weil sie nicht genügend Futter hatten oder haben für den Winter. Es hat zu Notschlachtungen geführt. Und es hat vor allem auch zu Ertragsausfällen geführt oder wird noch zu Ertragsausfällen führen. Und trotzdem feiern wir heute Erntedank. Und wir machen das nicht nur aus Tradition, sondern ganz bewusst in diesem Jahr ein bisschen in einem bescheideneren Rahmen, weil wir sonst große Anlässe haben. Wir müssen immer schauen, dass nicht zu viel Großes ist, sonst stumpft es ab. Und trotzdem feiern wir auch in diesem Jahr bewusst Erntedank. Und ich möchte jetzt ein paar Verse aus einem Erntedank-Psalm lesen. Das gibt es nämlich, mehr als einen im Alten Testament aus Psalm 65, lese ich ab Vers 10. Hört gut, was da steht in Bezug auf Erntedank. Psalm 65 ab Vers 10, da wird zu Gott gesagt, du hast das Land heimgesucht und hast es überschüttet. Du bereicherst es sehr. Gottes Bach ist voll Wasser. Du bereitest ihnen Getreide, wenn du das Land so bereitest. Du tränkest seine Furchen, ebnest seine Schollen, du erweichst es mit Regengüssen, segnest sein Gewächs. Du hast das Jahr mit deiner Güte gekrönt und deine Spuren triefen von Fett. Gerade in diesem Jahr sind vielleicht jetzt Fragen, die da auftauchen. Die Frage zum Beispiel, wie können wir denn das zusammenbringen? Diese diesjährige Trockenheit auf der einen Seite und auf der anderen Seite Erntedank. Oder wie können wir das zusammenbringen, Ertragsausfälle und diese Verse hier, da in diesem Psalm, wie zum Beispiel dieser Vers 11, wo es heißt, du tränkest seine Furchen, du erweichst es mit Regengüssen und segnest sein Gewächs. Wie bringen wir das zusammen? Als erstes, wir dürfen nicht vergessen, dass im Nahen Osten, das ist ja der Umfeld, wo dieser Psalm geschrieben worden ist, sind und waren die Trockenperioden noch länger als bei uns. Und das bringt mich zu einem ersten Punkt vom heutigen Dankfest. Erntedankfest. Mir so wichtig geworden, auch für mein Leben. Das gilt ja nicht nur für die Landwirte. Der erste Punkt. Echte Dankbarkeit orientiert sich primär an dem, das da ist. Orientiert sich primär an dem, was Gott geschenkt hat und nicht an dem, was auch noch da sein könnte. Wir haben es schon gehört oder angetönt, ich fahre jeden Tag zu meinem Haus oder zu unserem Haus an Rebbergen vorbei. Und in diesem Jahr, so unglaublich, wie blau und saftig jetzt die Rebstöcke behangen sind. In letzter Woche war ja ein Zeitungsartikel, da stand drauf, das Herbsten macht so richtig Freude in diesem Jahr. Und ich war jetzt so regelmäßig ein bisschen dabei, so darf ich bei Hübsches ein bisschen mithelfen. War es letztes Jahr oder vor 2 Jahren, da war es fast zum Weinen zum Teil. So kümmerlich. Oder die Essigfliege. Wo ist die jetzt? Die kommt noch. Bis jetzt ist sie noch nicht da gewesen. Die hoffen, dass sie nicht kommt, immer noch. Ja, das war ein Riesenproblem in den letzten Jahren. Und ich darf seit einigen Jahren auch ein paar Stunden als Laie mithelfen bei der Kartoffelernte. War das eine Freude in diesem Jahr? Ich mag mich an die letzten Jahre erinnern, da kam mehr Dreck auf das Band. Ein Riesenstress. Dann machen wir nur ganz kleine Kartoffeln. Und jetzt hat es so große, schöne Kartoffeln, dass der Dreck kaum mehr Platz hatte auf dem Band. Oder ein Bauer hat mir gesagt, der Weizen hätte jetzt viel bessere Erträge, als man gedacht hat. Oder von einem Bauern aus der Region Frauenfeld habe ich gehört, der hat gesagt, so gut war das Jahr schon lange nicht mehr, weil sonst war es bei ihm immer zu nass. Und jetzt war es mal so richtig. Oder es hat lange geheißen, es gibt keine Pilze in diesem Jahr. Und letzte Woche hat man gehört, dass es trotzdem Pilze gibt und vor allem die besonders fein sind, nämlich Steinpilze. Echte Dankbarkeit orientiert sich an dem primär, was da ist, was geschenkt ist von Gott. Und nicht an dem, was noch mehr da sein könnte. Und ich möchte es mit einem Bild ausdrücken, das wir vielleicht besser behalten können. Echte Dankbarkeit orientiert sich am halbvollen Glas und bleibt nicht stehen an dieser Hälfte oder vielleicht ist es auch nur so groß, dass eben noch nicht bis oben gefüllt ist. Das zeigt uns auch dieser Psalm. Landwirtschaft war auch damals oder das Leben in Israel jedes Jahr auch eine große Herausforderung. Und jemand hat einmal gesagt, ohne Ausrichtung auf Gott, ich musste lange vor diesem Zitat stehen bleiben von Ulrich Bazzani, ohne Ausrichtung auf Gott zerrinnt der größte Reichtum unter den Fingern und man bekommt nie genug. Gerade in den letzten 50 Jahren ist ja das Einkommen der Menschen in Mitteleuropa, in Deutschland, in der Schweiz ja massiv gestiegen. Ist im gleichen Maße auch die Zufriedenheit von uns Menschen in der Schweiz und in Deutschland gestiegen? In gleicher Weise wie das Einkommen? Das denkt ihr? Der Satz hat mich schon bewegt. Ohne Ausrichtung auf Gott zerrinnt der größte Reichtum unter den Fingern. Und man bekommt nie genug. Wisst ihr, etwas hat mich sehr bewegt während dieser Trockenheit. Und als Nichtlandwirt muss man immer vorsichtig sein, was man sagt. Ja, weil das ist nicht dasselbe, wenn man das nur von der Distanz schaut. Aber ein Landwirt selber hat mich darauf hingewiesen und deshalb sage ich euch, was mich bewegt hat. Ich habe immer wieder auch gedacht, nebst allem Mitleiden und Mitfiebern, habe ich mir gedacht, war diese Trockenperiode vielleicht nicht auch ein Ruf Gottes? Das hat mir ein Bauer so gesagt. Und das hat mich auch längere Zeit vorher schon bewegt. Damit wir uns allgemein, nicht nur die Bauern, der Abhängigkeit Gottes wieder neu bewusst werden. Damit wir uns wieder neu bewusst werden, dass letztendlich an Gottes Segen alles gelegen ist. Ist es vielleicht nicht diese Trockenheit, diese ungewöhnliche, auch ein Ruf Gottes zur Umkehr? Wir haben heute auch den Eidgenössischen, die haben viel überlegt, unsere Väter. Dank. Und dann kommt noch etwas, was nicht so populär ist, leider in unserer Zeit. Eidgenössisch, aber die haben viel überlegt, unsere Väter. Eidgenössischer Dank, Buß und Betag. Und ich glaube darauf, Gott wartet, gerade auch in unserem Land, darauf, dass wir uns wieder neu besinnen auf seine Werte. Dass wir uns wieder neu besinnen, auch in unserer Schweiz, auf seine Prioritäten, und die Prioritäten Gottes sind nicht so, je mehr er hat, je mehr er will, nie schweigt sein Herz still. Sondern Gott hat andere Prioritäten. Und ich glaube, dass Gott darauf wartet, dass wir wieder umkehren und seine Gebote ernst nehmen. Wie man überlegen, in den letzten 10 Jahren, was wir in unserer Gesellschaft für einen Werteverlust von den Werten Gottes erleben. Die Lebensschützer, die gestern in Bern waren, mussten mit hohem Polizeiaufgebot geschützt werden, wenn sie kriminell wären. Wo sind wir da eigentlich in unserem Land hingekommen? Dass es fast nicht mehr finanziert werden kann von der öffentlichen Hand, wie man sich noch für das Leben einsetzt. Aber ich möchte noch auf einen zweiten Punkt eingehen in diesem Psalm. Nämlich am Anfang dieses Psalmes finden wir nämlich auch eine wunderbare Anleitung, wo richtiger Erntedank beginnt. Oder wie richtiger Erntedank gefeiert wird. Und ich sage es noch einmal, das gilt nicht nur für die Bauern, sondern das gilt für uns alle. Wenn es hier heißt im Vers 2, ihr könnt es auch oben an der Leinwand lesen, man kann dir, Gott, begegnen, wenn man dich still anbetet und dir Loblieder singt und das einlöst, was man dir versprochen hat. Man kann dir, Gott, begegnen, wenn man dich still anbetet. Ich war ganz bewegt in der Vorbereitung. Was für ein Wort in unsere hektische Zeit, wo man meint, man hätte keine Zeit mehr für die Stille. Wo die Stille manchmal sogar unheimlich geworden ist. Mir hat einmal ein Freund, der wohnt weit weg von hier, sonst würde ich es nicht sagen, geklagt, seine Frau schaut oft bis 2 Uhr nachts YouTube-Filmchen neben ihm im Bett. Wir halten heute Stille nicht mehr aus. Also ich habe für mich gedacht, ich habe es nicht gesagt, bei mir, bei uns gäbe das wahrscheinlich Ehekrach massiver. Aber merkt ihr, überall, ne? Keine Ruhe, immer. Was für ein Wort in unsere Zeit, man kann dir, Gott, begegnen, wenn man dich still anbetet. Gerade in der Stille machen wir die kostbarsten und wertvollsten Begegnungen mit Jesus. Und das haben übrigens schon unsere Väter erkannt und dafür gekämpft. Ich musste schmunzeln, in der Vorbereitung bin ich auf dieses Büchlein gestoßen von Jörg Pfister. Der Jörg Pfister kennen wir ja die meisten, ist heute Leiter der SAM Global. Der hat vor langer Zeit, früher einmal im Jahr 2009, ein Büchlein geschrieben, schon lange her. Schon fast 10 Jahre. Und da beschreibt er die verschiedenen Generationen von Christen. Ihre besonderen Eigenschaften. Die Kriegsgeneration und dann die Boosters und die Generation X. Und dann hört es bei ihm natürlich auf. Heute haben wir schon die Generation Ed und noch weitere. Und ich lese euch einmal kurz vor, was er dazu schreibt. Zum persönlichen geistigen Leben der Kriegsgeneration. Wir haben ja auch einige unter uns. Was die für ein Motto hatten in Bezug auf die Stille. Auf Englisch, no Bible, no breakfast. Das war das Motto der Kriegsgeneration, das Geistliche. No Bible, no breakfast. Versteht ihr, was da gemeint ist? Es gibt kein Frühstück, bevor ich nicht Stille gepflegt habe mit Bibellesen und Gebet. Und bei meiner Generation, ich gehöre zu den Boostern noch, zu den Boomern, da heißt es schon Kampf um regelmäßige Stille. Meine Generation. Und die nächste Generation heißt es, ist die Generation X, Mühe mit geistlicher Disziplin zur Stille. Und die nächste Generation ist eben nicht drin, weil das Büchlein schon alt ist. Und hier steht es, man kann dir, Gott, begegnen, wenn man dich still anbetet. Ich habe nochmals ein Zitat gefunden von Ulrich Barzani, der hatte auch die Gabe, so die Dinge auf den Punkt zu bringen. Er sagt, die Güter, die wir empfangen und zum Leben brauchen, gewinnen eine zusätzliche Schönheit, wenn wir den Geber durch Bitten, Loben und Danken ehren. Es hat mich bewegt, diesen Sommer, als ich ein paar Stunden half, auch wieder in der Kartoffelernte, saß mit mir auf dem Wagen und mit anderen Leuten da auf dieser Maschine, saß eine Frau, die schon seit 40 Jahren dabei ist bei der Kartoffelernte. Seit 40 Jahren. Und als dann plötzlich noch schönere Kartoffeln kamen und noch größere da übers Band, hat die richtig gejubelt. Ich bin gar nicht rausgekommen, ich habe den Unterschied nicht gemerkt, aber nach 40 Jahren, die hat natürlich ein Auge. Die hat gejubelt, jetzt kommen noch schönere, noch bessere Qualität. Die Güter, die wir empfangen und zum Leben brauchen, gewinnen eine zusätzliche Schönheit, wenn wir den Geber durch Bitten, Loben und Danken ehren. Das war Anbetung auf dem Traktor, diese Ernte. Mich hat das tief bewegt. Aber zum Glück gilt das ja nicht nur für die Landwirte. Wir haben vor ein paar Wochen, Monika und ich, auch ein Erlebnis gemacht, das hat uns tief bewegt. Wir sind jetzt seit 27 Jahren verheiratet und wir standen vor einigen Wochen zum ersten Mal wieder nach 27 Jahren vor der kleinen Wohnung, wo wir unsere Ehe begonnen haben. Wo wir gestartet haben, damals vor 27 Jahren, das war am Zürichsee, wir waren dort in der Nähe sowieso. Da haben wir gesagt, wir gehen noch schnell dorthin, zu diesem Wohnsilo. Der Firma, wo ich damals gearbeitet habe, ist mitten in einem Ausländerquartier. Es war wirklich eine bescheidene Zwei-Zimmer-Wohnung. So haben wir unsere Ehe gestartet, ohne Küche. Und so mit einem Rüschel zwischen Wohnzimmer und Toilette hatten wir so eine Nische. Und wir standen da vor dieser Arbeiterwohnung, ich weiß nicht, was die Leute dachten von uns, Schaffhausernummer, fast anbetend. Uns hat es die Sprache verschlagen, beiden, weil uns kamen natürlich viele Erinnerungen. Und dann haben wir überlegt, wo stehen wir heute? Also ich bin ja nicht so ein extrem emotional, mal schon, aber ich zeige das nicht nur öffentlich, habe ich gelernt, dass man vorsichtig sein muss mit den Emotionen in der Öffentlichkeit. Aber ich kann euch sagen, wir waren beide, wir standen einfach da. Und da kam so eine tiefe Dankbarkeit. Wie wurden wir beschenkt in diesen 27 Jahren? Natürlich, da gab es auch Krisen und andere Dinge, das gehört ja dazu. Aber so in der Summe, wir stehen doch heute an einem ganz anderen Ort als damals. Und das ist etwas so Schönes. Wir standen dort stille. War auch in Form von Gottesdienst dort in diesem Ausländerquartier. Man kann dir, Gott, begegnen, wenn man dich still anbetet und dir Loblieder singt. Und da fließt uns Kraft zu, eben auch in negativen Umständen bestehen zu können oder über negative Umstände zu stehen. Und deshalb haben schon unsere Väter in der Kriegsgeneration das entdeckt. No Bible, no breakfast. Das war für sie eine Überlebensfrage. Heute sagt man immer, ja, das waren halt ein bisschen gesetzlich damals, die Christen, die waren ein bisschen stur. Nein, sie haben gewusst, in unseren schweren Zeiten, auch während des Krieges, wer suchst? Der Bruno, der ist gerade da. Sie haben gewusst, wir brauchen diese Stille, um unseren Alltag zu bewältigen. Und das Besondere ist, wenn wir das auch einüben in unserer Zeit, man kann dir, Gott, begegnen, wenn man dich stille anbetet. Das Besondere ist, wir merken dann immer mehr, wie es hier steht, Gottes Bach ist voll Wasser. Und das ist ja nicht nur ins Irdische bezogen, das hat auch eine geistliche Bedeutung. Und so möchte ich jetzt überleiten zum Gipfel des Erntedankfestes, möchte ich mal sagen. Zu Vers 5, der hier erwähnt ist, wo es heißt, glücklich ist der zu nennen, den du erwählt hast. Jetzt geht es ums Abendmahl auch. Glücklich ist der zu nennen, den du erwählt hast und den du in deine Nähe kommen lässt. Er darf zu Hause sein in den Vorhöfen deines Heiligtums. Wir wollen uns sättigen an all dem Guten, was dein Haus bietet. Hier ist also die Rede vom Glücksgefühl des alten Israeliten, wenn er nur schon im Vorhof stehen durfte vom Haus Gottes. Das andere war ja nur den Leviten vorbehalten. Aber die Israeliten, die hatten keinen Zutritt ins Innere des Tempels, in den eigentlichen Heiligkeitsbereich der Wohnung Gottes, in die unmittelbare Gegenwart. Und der alttestamentliche Beter hat schon ein Glücksgefühl in den Vorhöfen. Und wir jetzt im Neuen Testament, und das dürfen wir jetzt feiern beim Abendmahl, wir dürfen in die unmittelbare Gegenwart Gottes treten. Wir dürfen die unmittelbare Gegenwart genießen. Das neutestamentliche Motto lautet sogar: Christus in mir und ich in ihm. Das ist die engste Gemeinschaft, die es gibt. Wir können zu keinem Menschen eine engere Gemeinschaft pflegen. Wir können von keinem Menschen sagen, er ist in mir und ich in ihm. Und das ist die Gemeinschaft, die wir haben dürfen im Neuen Testament mit Jesus, mit dem Vater. Warum? Der Grund liegt darin, weil all unsere Sünde gesühnt ist durch den Tod von Jesus am Kreuz. Epheser 2, Vers 13, er sitzt da vorne. In Christus seid ihr nicht mehr fern, auch nicht mehr im Vorhof von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein, durch das Blut Christi. Oder wie es hier heißt im alttestamentlichen Psalm 65, im Erntedankpsalm: Wir wollen uns sättigen von all dem Guten, das dein Haus uns bietet. Und das wollen wir jetzt auch tun beim Abendmahl. Daran wollen wir uns erinnern. Das wollen wir feiern. In ihm, in Christus, haben wir die Erlösung. In ihm, in Christus, haben wir die Vergebung, Epheser 1, 7, nach dem Reichtum seiner Gnade. Das heißt, Gottes Bach ist voll Wasser. Weil Gnade heißt unverdiente Zuwendung Gottes. Und in dieser Haltung wollen wir jetzt das Abendmahl genießen. Darf ich euch bitten, nach vorne zu kommen. Wir singen vorgängig jetzt noch ein Teil vom Lied. Mutig komme ich vor den Thron. Und während dieser Zeit bitte ich diejenigen, die oben sitzen, runterzukommen, dass wir dann bereit sind nachher für das Abendmahl. Ich lese nochmals diesen Vers 5, der so gut passt zum Abendmahl, aus diesem Psalm. Und ihr könnt es hier auch lesen: Glücklich ist der zu nennen, den du erwählt hast und in deine Nähe kommen lässt. Und das dürfen wir jetzt in die Nähe, in die Gegenwart Gottes kommen beim Abendmahl. Und ich habe dazu noch genommen Psalm 24, dass uns das so richtig bewusst wird, was wir hier auch tun, was hier geschieht. Da fragt der Psalmist: Wer darf stehen an deiner heiligen Stätte, in der Gegenwart Gottes? Der Offenbarung heißt es, dass ein Millionenheer von Engeln um den Thron Gottes steht und sie rufen Tag und Nacht: Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Sind wir uns dessen auch jetzt bewusst? Das gilt auch für hier und jetzt. Und deshalb die Frage, wenn das so ist, dass das so ein heiliger Gott ist: Wer darf denn stehen an seiner heiligen Stätte? Ich habe nicht die ganze Antwort hingeschrieben, nur einen Teil. Wer ein reines Herz hat. Nur der passt zum reinen, lebendigen Gott. Der darf in die Nähe des reinen Gottes kommen. Und ich möchte dich heute Morgen mal ganz persönlich fragen und auch herausfordern: Bist du rein? Hast du einmal reinen Tisch gemacht mit dem lebendigen Gott und auch mit Menschen? Hast du deine Sünden mal bei Jesus abgeladen und sie auch dort gelassen? Hast du ihm dein Leben wirklich einmal richtig übergeben? Denn in der Folge passiert das, dass du auch Gewissheit bekommen hast: Ich bin rein durch das Blut von Jesus. Und nur wer sich reinwaschen ließ durch das Blut von Jesus, ist auch eingeladen zum Tisch des Herrn. Der darf sich sättigen von seiner Erlösung. Und weil das so ist, sagt ja Paulus in Bezug auf das Abendmahl, sagte er, ein jeder prüfe sich selbst. Und also esse er. Wenn du sagst, jawohl, ich habe diese Gewissheit, ich bin rein, nicht aus mir heraus, sondern allein aus lauter Gnade durch das Blut von Jesus, dann darfst du mutig kommen, wie wir es gesungen haben, zum Thron Gottes, zum Tisch des Herrn.